온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Hallo und willkommen zum Onda Info 415. Unser Radiomagazin zu Lateinamerika, diesmal mit zwei längeren Beiträgen, zu Chile und zu Kolumbien. Vielleicht habt ihr ja schon einmal von der Friedensgemeinde San José de Apató gehört. Dieses Jahr feiert sie ihr 20-jähriges Bestehen. Und inzwischen soll es ja in Kolumbien sogar sowas Ähnliches wie Frieden geben. Die beeindruckende Doku Chocolate de Paz, Schokolade des Friedens, berichtet von dem Leben in der Friedensgemeinde und ihrer Geschichte. Apropos Geschichte. 1961 gründete der deutsche Laienprediger Paul Schäfer im Süden Chiles die Siedlung Colonia Dignidad. Sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen gehörten für viele der rund 300 Bewohnerinnen und Bewohner zum Alltag. Paul Schäfer wurde zwar 2005 verhaftet, starb jedoch bereits wenige Jahre danach im Gefängnis in Chile. Andere Mittäter sind bis heute noch nicht verurteilt und die Opfer fordern noch immer Gerechtigkeit. Jetzt endlich, im Jahr 2017, kommt Bewegung in die Sache. In Chile und auch in Deutschland.
Und der Info? Nachrichten.
Nachrichten? Gibt's diesmal nur eine. Geht ganz schnell, fast zum Mitschreiben. Santiago Maldonado, der linke argentinische Aktivist, über dessen gewaltsames Verschwinden wir in der vergangenen Sendung berichteten, ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Weder tot noch lebendig. Seit er bei Protesten der indigenen Mapuche am 1. August von einem Einsatzkommando der Gendarmerie verhaftet wurde, fehlt von dem jungen Mann aus der Provinz Buenos Aires jede Spur. Der argentinische Staat ist verantwortlich für sein Verschwinden. Deshalb gibt es eine Kundgebung in Buenos Aires und auch in Berlin. Am Freitag, den 1. September um 16 Uhr wird zum Wittenbergplatz und dann zur nahegelegenen argentinischen Botschaft mobilisiert. Kommt vorbei oder teilt diese Info.
Am 23. März 1997, zur Zeit des Höhepunktes des Bürgerkriegs in Kolumbien, erklärt sich die kleine Gemeinde San José de Apartado in der Provinz Urabá zur Comunidad de Paz, zur Friedensgemeinde. Die Bauern und Bäuerinnen wollten keine Armee, keine Guerilla und schon gar keine Paramilitärs mehr auf ihrem Gebiet. Dafür zahlen sie einen hohen Preis. In den vergangenen 20 Jahren sind rund 300 Menschen ermordet worden. Die meisten dieser Taten haben Paramilitärs zu verantworten. Nach einem Massaker im Jahr 2005 mussten viele BewohnerInnen die Gegend verlassen. Doch die Friedensgemeinde besteht weiter. Heute bauen die BewohnerInnen von San José kollektiv fairen Kakao an, der international vertrieben wird, und setzen so ein Zeichen der Hoffnung. Im vergangenen Jahr ist ein Dokumentarfilm über sie erschienen.
Es ist ein Trabajo de vida, que lo que busca es cierto. Brindar algo bueno a la comunidad, además de que llegado que se está tomando ahí, es una forma de sostenibilidad para todas, para muchas familias.
Das Dorf San José de Apartado liegt in der Provinz Urabá im Norden Kolumbiens. In den 1980er und 90er Jahren war die Provinz stark umkämpft. Auf der einen Seite die marxistische FARC-Guerilla, auf der anderen Seite rechte Paramilitärs und die kolumbianische Armee. Jahrelang waren die Bewohnerinnen und Bewohner von San José schutzlos den Gefechten, Bedrohungen und Attentaten der verschiedenen bewaffneten Gruppen ausgesetzt. Doch dann taten sie etwas, was bis dahin im ewig währenden Bürgerkrieg in Kolumbien noch nie jemand gewagt hatte. Sie erklärten sich für neutral in dem Konflikt und bezeichneten sich fortan als Friedensgemeinde. Seitdem werden keine bewaffneten Gruppen auf ihrem Gebiet geduldet und keine Informationen oder Lebensmittel an bewaffnete Gruppen weitergegeben.
Bueno, yo soy Pablo Mejía Trujillo, soy colombiano.
Im vergangenen Jahr hat Filmemacher Pablo Mejía Trujillo gemeinsam mit der britischen Anthropologin Gwen Burnett einen Dokumentarfilm über die Friedensgemeinde veröffentlicht. Der Titel Chocolate de Paz, Schokolade des Friedens. Denn die Gemeinde baut Kakao an. Recht nüchtern erzählt der Film zunächst, wie die Kakaopflanze angebaut und verarbeitet wird, um dann sanft zu den Geschichten der Menschen überzugehen, die sie anbauen. Sie erzählen von dem Versuch, mitten im Krieg in Frieden zu leben, so wie der Bauer Jesús Tubergia.
Mir ist es überhaupt nicht peinlich zu sagen, ich bin Bauer. Ich habe mein ganzes Leben auf dem Land verbracht. Alle meine Vorfahren waren Bauern. Es liegt mir im Blut. Ich könnte auch sagen, durch meine Adern fließt kein Blut, sondern Erde. Und obwohl mich alle umbringen wollten, die Armee und auch die bewaffneten Gruppen, bin ich hier auf dem Land geblieben. Ich lasse mich lieber hier auf einem Friedhof begraben, als Asyl in den Vereinigten Staaten oder in Europa zu suchen.
Die Comunidad de Paz in Kolumbien ist kein wirkliches Dorf, sondern eher ein loser Zusammenhang. Mal haben sich 2000 Menschen zugehörig gefühlt, mal weniger. Eine basisdemokratische Vollversammlung trifft sich jeden Sonntag und beschließt alles Notwendige. Hier wurden 1997 auch die Regeln aufgestellt, die bis heute gültig sind, berichtet Filmemacher Pablo Mejía.
El 97 básicamente esto se trataba simplemente de una estrategia, entonces básicamente eran unos principios muy orientados a
1997 ging es zunächst nur darum, sich für neutral zu erklären und einige Grundregeln aufzustellen, wie etwa, wir bauen kein Koka an, wir geben keine Lebensmittel und keine Informationen an bewaffnete Gruppen weiter. Wir lassen sie nicht auf unserem Gelände übernachten. Später kamen neue Regeln hinzu, denn das Projekt wurde immer mehr von einer Überlebensstrategie zu einer Form des Widerstands gegen den Kapitalismus, die Vereinnahmung des Staates und den Neoliberalismus. Letztendlich würde ich sagen, der Widerstand der Friedensgemeinde besteht darin, die Lebensbedingungen für die Kleinbauern zu garantieren und für ein Leben in Würde, Gerechtigkeit und im Einklang mit der Natur einzutreten.
Doch im kolumbianischen Bürgerkrieg war dieser Widerstand lebensgefährlich. In den 20 Jahren des Bestehens der Gemeinde wurden rund 300 Menschen getötet. Männer, Frauen und Kinder, die meisten von Paramilitärs. Viele gehörten direkt zur Friedensgemeinde, andere lebten einfach nur als Bauern in dieser Gegend. Dass auch der kolumbianische Staat für eine Strategie der rücksichtslosen Gewalt stand, merkten die Campesinos spätestens mit der Vernichtung der linken Partei Unión Patriótica. Bauer Jesús Tubergia erzählt.
Casi todos los
Fast alle Mitglieder unserer Kooperative waren von der Unión Patriótica. Meine allererste Stimme habe ich der Unión Patriótica gegeben, weil ich gut fand, was sie gemacht haben. Denn wir Bauern konnten alles so planen, wie wir es wollten. Und das wurde als Gefahr für das Wirtschaftsmodell gesehen, das in dieser Gegend vorherrschte.
Die Unión Patriótica war ein politisches Experiment, das gemeinsam mit der Bevölkerung versuchte, eine Entwicklung auf dem Land voranzubringen. Die Partei war vor allem im Urabá sehr stark, doch Ende der 1980er Jahre wurden 3000 Mitglieder der Unión Patriótica gewaltsam ermordet, was faktisch das Ende des basisdemokratischen Experiments bedeutete. Seitdem vertraut die Friedensgemeinde in San José nur noch auf sich selbst, erklärt Filmemacher Pablo Mejía.
Para la comunidad de paz el Estado es un aparato paramilitar, digamos asesino.
Für die Friedensgemeinde ist der Staat ein paramilitärischer Mordapparat. Und das ist auch ziemlich verständlich, denn er hat sich nur von seiner militärischen Seite gezeigt. Ende der 90er Jahre hat sich die Situation erneut verschärft, als Álvaro Uribe, der spätere Präsident, Gouverneur von Antioquia wurde, zu der auch die Provinz Urabá gehört. Uribe schickte in das Gebiet einen General, der heute wegen Menschenrechtsverbrechen im Knast sitzt, Rito Alejo del Río. Er wurde damals der Befrieder des Urabá genannt.
Al Urabá, Y entonces a él se le llama el pacificador de Urabá.
Der General befriedete die Provinz, indem eine Allianz mit den Paramilitärs schmiedete. Gemeinsam mit der kolumbianischen Armee verfolgten, bedrohten und ermordeten sie gezielt die Bauern, die hier wohnten. Die sozialen Bewegungen machten sie zum militärischen Ziel. Mitten in dieser Zeit, im Jahr 1997, erklärten sich die Bauern von San José de Apartadó in diesem Konflikt für neutral. Und schon eine Woche später kamen die Paramilitärs. Bewohnerin Maria erzählt.
Ihr Plan war, die Gemeinde zu vernichten. Auf die ein oder andere Weise haben sie uns alles Mögliche angetan. Im Laufe der Jahre haben sie sehr viele Menschen gezielt ermordet. Und das Massaker von 2005 hat dann endgültig dazu geführt, mit dem kolumbianischen Staat zu brechen.
Das Massaker vom 21. Februar 2005 ereignete sich mitten in Gesprächen der Friedensgemeinde mit der Provinzregierung. Der Gemeindeführer, seine Familie und weitere Menschen wurden von Paramilitärs und der Armee gefesselt und in Stücke gehackt.
Mit dieser Tat wollten sie uns nochmal deutlich machen, dass keine sozialen Organisationen geduldet würden. Wir wurden als Guerilleros stigmatisiert. Aber man fragt sich, war der 11-jährige Dana ein Guerillakämpfer? Oder Santiago, 18 Monate alt, war er Guerillero? War die 6-jährige Natalia eine Guerillera?
Natalia, de 6 años, era guerrillera.
Man fragt sich, warum haben sie diese Kinder umgebracht? Klar, sie haben erwachsene Gemeindemitglieder umgebracht, weil wir kämpften und die Wahrheit sagten. Aber die Kinder, sie konnten sich doch noch gar nicht richtig ausdrücken.
Gloria al sendero de paz, que abrió la luz brillante de la neutralidad. Vamos todos apoyados, el uno con el otro, rescatando los valores de la civilidad. Vamos todos adelante, con cariño y mucho amor, con los suyos y los nuestros.
Die kolumbianische Regierung behauptete, die Guerilla sei für das Massaker verantwortlich und nutzte die Gelegenheit, eine Polizeistation in San José zu errichten. Die Friedensgemeinde verließ daraufhin das Dorf, zog in die Umgebung und widmete sich weiterhin dem Kakaoanbau. Der Krieg jedoch blieb. Maria verlor ihre Tochter bei einem Granatenangriff. Doch auf internationaler Ebene erhielt die Friedensgemeinde von San José viel Unterstützung. 2007 wurde sie mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Die internationale Aufmerksamkeit ist in Kolumbien eine Lebensversicherung. Der kollektiv angebaute Kakao wird mittlerweile von einer britischen Biofirma vertrieben. Die Campesinos stellen auf Infoveranstaltungen ihre Vision von Frieden und sozialer Gerechtigkeit im Einklang mit der Natur vor. Jesus Tuberquia konnte seinen erwachsenen Sohn für die Friedensgemeinde begeistern und arbeitet nun mit ihm zusammen. Und auch Maria ist trotz aller Schicksalsschläge eine entschlossene, eine kämpferische Frau geblieben.
La palabra paz es tan bonita, pero la palabra paz, la ropa muchísimas.
Frieden ist ein schönes Wort, aber das Wort Frieden bedeutet vieles. Frieden entsteht aus den Familien, aus dem Herzen eines jeden, aus unserer Arbeit, aus der Solidarität. Das ist Frieden. Jede Pflanze, die wir anbauen, bringt Leben. Wir leisten Widerstand, aber wir bringen auch Leben. Das ist die Comunidad. Wir bringen Leben. Wir bringen alternatives Leben für jeden. Und das ist die Saat, die wir verbreiten wollen. Hier im Land und in vielen Teilen der Erde.
Kolumbien im Jahr 2017. Die Friedensgemeinde feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Inzwischen herrscht in Kolumbien offiziell tatsächlich Frieden. Die FARC haben ihre Waffen abgegeben. Doch die Paramilitärs gibt es weiterhin. In mehreren Gebieten Kolumbiens versuchen sie, das Machtvakuum zu füllen, das die Guerilla hinterlassen hat. Filmemacher Pablo Mejía ist besorgt.
La comunidad de paz en estos 20 años ha logrado ganar.
Die Friedensgemeinde ist in diesen 20 Jahren international sehr bekannt geworden. Das macht ihre Position relativ sicher, obwohl der Urabá weiterhin eines der gewalttätigsten Gebiete in Kolumbien ist. Aber man sieht ganz klar eine verstärkte Präsenz der Paramilitärs. Es gibt zwar gerade keine offene Gewalt, aber eine große Spannung. Im Moment sieht es so aus, dass die Leute eher durch die Angst kontrolliert werden, als durch die Gewalt.
Im Juli und August dieses Jahres haben sich Paramilitärs wieder offen in der Gemeinde gezeigt. Sie sprühten auf die Häuser: "Wir sind gekommen, um zu bleiben." Eine klare Drohung. Vom Staat und dem Militär kann die Gemeinde keine Hilfe erwarten, denn offiziell gibt es keine Paramilitärs. So bleibt ihnen nur die internationale Aufmerksamkeit. Dazu kann die Doku Chocolate de Paz beitragen.
Für die Friedensgemeinde ist ganz klar, dass sie in Zukunft gegen die Kohlefirmen zu kämpfen haben. Gegen die Palmölunternehmen, gegen die Bananenkonzerne. Ich glaube, mit dem Friedensprozess erleben wir gerade eine Veränderung der Konflikte in Kolumbien. Die Konflikte werden nicht aufhören, sondern sie werden sich verändern und eine starke umweltpolitische Komponente bekommen. Vorher konnten die Unternehmen bestimmte Gebiete nicht betreten. Jetzt gibt es ein Machtvakuum und ich finde, die sozialen Bewegungen, die schon immer da waren, sollten dieses Vakuum füllen.
Der eindrucksvolle Dokumentarfilm wurde bisher nur vereinzelt auf einigen Filmfestivals gezeigt. Es ist zu hoffen, dass er auch bald wieder in Europa und Deutschland zu sehen sein wird. Weitere Infos über den Film bekommt ihr auf der Webseite chocolatedepaz.com und natürlich auf npla.de.
El cacao nos fortalece para seguir adelante en medio de esta lucha que se hace a diario y constante. También nos ayuda a todos, pues claro, con la comida y para seguir adelante con buena autonomía, cosa que es muy clara aquí en la comunidad, porque a veces nos presionan y no nos dejan trabajar. En el campo hay muchas formas que se llaman de violencia. Nos atacan por un lado para acabar la resistencia, pero el campesino es fuerte y quiere seguir luchando para aquí en la tierra poder seguir trabajando. Así adelante seguimos. Y siempre decimos no más a la violencia y que siga adelante la comunidad de paz.
Weiter geht's ein paar tausend Kilometer südlich. Endlich kommt Bewegung in die Aufarbeitung der Geschichte der Colonia Dignidad. Übersetzt heißt das so viel wie Kolonie der Würde. Doch Würde könnt ihr mal ganz vergessen. 1961 hatte der deutsche Laienprediger Paul Schäfer die Sektensiedlung im Süden Chiles gegründet. Und sexueller Missbrauch, sklavenartige Arbeitsverhältnisse, Misshandlungen, die gehörten zum Alltag der etwa 300 Bewohnerinnen und Bewohner. Chilenische Kinder wurden zwangsadoptiert und in den 1970er Jahren, während der Pinochet-Diktatur, folterte und ermordete auch der chilenische Geheimdienst Oppositionelle auf dem streng abgeriegelten Siedlungsgelände. Doch viele der Verbrechen sind bis heute nicht aufgeklärt. Überlebende der Colonia Dignidad fordern noch immer Gerechtigkeit. Und langsam scheint sich etwas zu bewegen. In Deutschland und auch in Chile. Juristisch und auch politisch.
Am 29. Juni dieses Jahres im Deutschen Bundestag in Berlin. Es geht hektisch zu. Hunderte von Anträgen und Abstimmungen müssen in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause durchgezogen werden. Kurz vor Mitternacht steht die Debatte um Aufarbeitung der in der Colonia Dignidad begangenen Verbrechen auf dem Programm. Christian Fliesek von der SPD erklärt, um was es geht.
In diesem Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, die strafrechtlichen Ermittlungen in Deutschland und Chile voranzutreiben. Ein Konzept für die gemeinsame Einrichtung einer nach wissenschaftlichen Kriterien gestalteten Begegnungsstätte vorzulegen. Und besonders für die Betroffenen wichtig, wir fordern von der Bundesregierung ein Konzept für Hilfsleistungen für die Opfer vorzulegen, die heute in schwersten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen leben.
Bis Juni 2018 soll die Bundesregierung ein Konzept zur finanziellen Unterstützung der Opfer erstellen. So der parteiübergreifende und einstimmige Beschluss nach der Debatte. denn die nicht privilegierten Bewohnerinnen und Bewohner haben für ihre Arbeit in der Sektensiedlung keinen Lohn erhalten. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast.
Sie sind arm, sie haben gearbeitet, schon als Kinder, 7 Tage die Woche, 16 Stunden am Tag auf dem Acker. Keiner hat für sie eingezahlt und sie sind heute arm. Wir haben Verantwortung.
2 von ihnen sind als Gäste bei der Parlamentssitzung über die Colonia Dignidad anwesend. Werner Schmidtke und Wilhelm Wagner.
Es bewegt mich, dass heute Überlebende aus der würdelosen Kolonie hier bei uns sind. Und es ist uns eine Ehre, dass Sie heute den Weg in den Deutschen Bundestag gefunden haben, denn Sie ehren das Hohe Haus mit Ihrem Besuch.
So begrüßt der Sprecher der CDU für Menschenrechte, Michael Brandt, die 2 Männer im Publikum. Beide sind Anfang der 1960er Jahre als kleine Kinder in die Colonia Dignidad gebracht, dort missbraucht und gequält worden. Über 40 Jahre lang durften sie die Siedlung nicht verlassen. Seit einigen Jahren leben sie wieder in Deutschland. Werner Schmidtkes Eindruck von der Debatte im Bundestag?
Ich bin noch ein bisschen überwältigt von dem Ganzen. Das kann man noch gar nicht so schnell verarbeiten, weil das kommt mir immer noch vor wie so ein Traum, in dem ich war.
Werner Schmidtke lebt heute von einer bescheidenen Grundsicherung plus 29 Euro Rente. Der Bundestagsbeschluss ist für ihn
ein großer Schritt in die richtige Richtung. Endlich mal nach so vielen Jahren. Dem müssen jetzt natürlich die viele Schritte folgen.
Das sieht auch Renate Künast so.
Ich glaube, dass dies ein großer Arbeitsauftrag für die nächste Legislaturperiode ist. Das ist ein Auftrag, deshalb auch der 30.06. als Datum in Richtung Regierung. Sie dürfen schon anfangen zu arbeiten an den Konzepten.
Es ist ein Durchbruch, dass Abgeordnete aller Fraktionen gemeinsam die Bundesregierung auffordern, ihrer Verantwortung in Sachen Colonia Dignidad gerecht zu werden. Möglich wurde dies erst durch den Besuch einer Delegation des Bundestagsrechtsausschusses mit Vertretern aller Parteien in der deutschen Siedlung im November vergangenen Jahres.
Wir wollten uns selbst ein Bild vom Ort dieses Grauens machen. Wir wollten Opfern von Folter und Mord gedenken,
sagt Harald Petzold von der Partei Die Linke. Die Abgeordneten haben sich bei ihrem Besuch in Chile mit deutschen und chilenischen Überlebenden des Terrors in der Siedlung getroffen, die sich heute Villa Baviera, bayerisches Dorf, nennt und unter anderem von Tourismus lebt. An einem Massengrab ermordeter Chilenen haben sie zusammen mit deren Angehörigen Blumen niedergelegt.
Das, was wir dort zu sehen und zu hören bekommen haben, hat auf jeden Fall mich, aber ich denke auch die anderen Mitglieder der Delegation tief beeindruckt.
Da sind Kinder entführt worden, dorthin missbraucht, die Eltern sind belogen worden. Es wurde gemordet dort, Freiheitsberaubung, Zwangsarbeit, Sklavenarbeit, Folter, Psychopharmaka ohne Indikation,
sagt Renate Künast. Jahrzehntelang wurde den Opfern der Colonia Dignidad und den Berichten der wenigen, die entkommen konnten, kein Gehör geschenkt. Aus der Siedlung Geflüchtete, die es bis in die deutsche Botschaft in Santiago geschafft hatten, erhielten dort keinen Schutz, sondern wurden der Sektenführung wieder überlassen.
Deutsche Behörden haben weggesehen und da musste man schon ziemlich viel Tuch über die Augen machen, um da nichts zu sehen. Wir sind unserer Verantwortung bisher nicht gerecht geworden.
Das könnten die chilenische und die deutsche Regierung jetzt ändern. Denn im Juli haben sie in einem Memorandum vereinbart, dazu eine bilaterale Kommission einzurichten. Vertreter beider Regierungen sollen sich noch in diesem Jahr zur Einrichtung eines Dokumentationszentrums und eines Gedenkortes abstimmen. Sie sollen die Aufklärung der in der Siedlung begangenen Verbrechen und die Auswertung von entsprechenden Dokumenten koordinieren. Und sie sollen Untersuchungen der Vermögensstruktur der Colonia Dignidad bzw. Villa Baviera als Wirtschaftsunternehmen vorantreiben. Denn nicht alle ehemaligen Bewohner sind heute arm. Klaus Bartel von der SPD verweist auf die Tatsache,
dass da Täter heute wie der Herr Hopp noch frei rumlaufen, mit viel Geld und guten Anwälten unterwegs sind, auf der einen Seite existieren und auf der anderen Seite wir es mit Opfern zu tun haben, die heute von Hartz IV leben müssen, obwohl sie ihr Leben lang Sklavenarbeit geleistet haben.
Apropos Hartmut Hopp. Als Arzt war er bis in die 2000er Jahre der Leiter des sekteneigenen Krankenhauses. Dort waren zahlreiche Menschen jahrelang mit Psychopharmaka ruhig gestellt und mit Elektroschocks gequält worden.
Hartmut Hopp gehörte zur Führungsriege der Colonia Dignidad, war eine Art teilweise rechter Hand von Paul Schäfer und gehörte meiner Meinung nach zum inneren Machtkreis der Colonia Dignidad.
Das sagt Petra Schlagenhauf. Sie vertritt Opfer der Sektensiedlung als Anwältin.
Er ist in Chile verurteilt worden wegen Beihilfe zum Kindesmissbrauch durch Schäfer, den Sektenführer.
Dieser Strafe entzog er sich allerdings, indem er sich mit gefälschten Papieren nach Deutschland absetzte. Seit 2011 lebt er unbehelligt in Krefeld, denn als deutscher Staatsbürger wird er nicht nach Chile ausgeliefert. Nun soll er seine chilenische Strafe aber in einem deutschen Gefängnis absitzen. So hat es das Landgericht Krefeld im August beschlossen, denn das chilenische Urteil sei nach rechtsstaatlichen Kriterien zustande gekommen. Die Anwältin warnt:
Es gibt Grund zur Sorge, dass sich Hartmut Hopp möglicherweise diesem Verfahren, genauso wie er es mit dem chilenischen Verfahren gemacht hat, entzieht.
Deshalb müsse die Staatsanwaltschaft über einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr nachdenken. Hopps Anwalt Helfried Rubitschek hat bereits Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts eingereicht. Jetzt muss das Oberlandesgericht die Angelegenheit prüfen. Für ein Gespräch stand Hopps Anwalt nicht zur Verfügung, doch in einem Interview mit der Westdeutschen Zeitung hatte Hopp selber Anfang des Jahres erklärt, die Führung der Siedlung sei ein, Zitat, absoluter Ein-Mann-Betrieb gewesen. Alles sei bei Sektenführer Paul Schäfer zusammengelaufen. Er selber habe von sexuellem Missbrauch an Kindern, Mord und Folter an politischen Gefangenen bis in die 2000er Jahre nichts gewusst. Werner Schmidtke war als Junge in der Colonia Dignidad über 1 bis 2 Jahre gefoltert worden. Er erinnert sich.
Hartmut Hopp war an den Wochenenden, wenn er von Santiago zurückkam, vom Studium, er hat Arztstudium gemacht, auch bei dieser Gruppe, die uns gefoltert und gequält haben. Ich kann das persönlich bestätigen. Er hat sich an meinem eigenen Körper auch bedient.
Und er beschreibt auch, was ihm und anderen angetan wurde im sogenannten neuen Krankenhaus der Siedlung.
Das war ein Raum, etwa 15 Betten. In der Mitte war ein großer Scheinwerfer. Kam eine Person, die Augen verdecken mit einem Handtuch. Die Ohren wurden zugestopft mit Watte und Wachs. Und hat uns dann entkleidet. Also man lag da nackt, hat dann auf das Schlimmste gewartet. In dieser Angst sollte man dann schlafen. Da wurde mit elektrischen Geräten, Viehtreibern hatte man das, die von Deutschland extra gekauft wurden zu diesem Zweck, auf den Kopf gestochen, dann in den Bauch und dann in den Genitalien, die Vorliebe natürlich. Das war so höllisch und so erschreckend. Ich habe das so oft selber erlebt, wo ich gar nicht wusste, warum. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das hat sich dann Nacht für Nacht wiederholt. Dazu sollte man noch Tabletten schlucken. Und ich war ein Kind ja noch, 10, 11 oder so.
Paul Schäfer wurde condenado a 20 años de presidio por abusar de menores. Además, el jerarca de Colonia Dignidad.
2005 erst wurde Sektenchef Paul Schäfer in seinem argentinischen Versteck verhaftet. Vieles ist bis heute nicht aufgeklärt. Doch vor allem in Chile kommt die juristische Aufarbeitung derzeit voran. Wegweisend war die rechtskräftige Verurteilung von Führungspersonen der Colonia Dignidad zusammen mit Funktionären des chilenischen Geheimdienstes DINA als kriminelle Vereinigung Ende letzten Jahres. Während der Diktatur unter General Pinochet waren in den 1970er Jahren hunderte Oppositionelle in der deutschen Siedlung gefoltert worden. Mutmaßlich etwa 100 Chilenen wurden ermordet, auf dem weitläufigen Gelände verscharrt, später wieder ausgegraben und verbrannt. Sie gelten als Verschwundene, denn ihre Leichen wurden bisher nicht gefunden. Kürzlich hat ein ehemaliger Bewohner der deutschen Siedlung Aussagen gemacht. Als Baggerfahrer und Mitglied des Sicherheitsapparates der Colonia Dignidad war er vor etwa 40 Jahren an Grabungsarbeiten zum Verscharren von Ermordeten beteiligt. Nun hat er ein Gebiet ausgewiesen, auf dem noch Leichenteile unter der Erde liegen sollen. Angehörige von Verschwundenen fordern dort nun Grabungen durchzuführen. Wie Anna Molina, deren Sohn zuletzt lebend in der Colonia Dignidad gesehen wurde.
Es ist ein Dolor muy grande para nosotros, por eso que sin saber en qué lugar lo tiraron, porque no.
Für uns ist es sehr schmerzhaft, nicht zu wissen, ob sie in Massengräbern verscharrt wurden, ob sie ins Meer geworfen wurden oder wo sie sind. Wir wollen, dass die Regierungen das aufklären und uns einen Ort geben, an dem wir mit Blumen und Kerzen um sie trauern können. Man kann doch nicht das ganze Leben lang mit diesem Schmerz und dieser Ungewissheit leben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com npla.de.